Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 16, die Verse 1 bis 21. Zweite Buch Mose, Kapitel 16, die Verse 1 bis 21. Es geht hier um das Volk Israel. Es hat nach einer schwierigen, harten Zeit im Land Ägypten sind sie befreit worden aus dem Land und sind jetzt auf dem Weg in das Land Kanaan, das Land, das Gott ihnen versprochen hat. Und dieser Weg führt durch die Wüste. Und eine Station auf der Wüste wollen wir uns heute näher anschauen. Ich lese Gottes Wort aus 2. Mose 16, 1 bis 21. Und sie brachen auf von Elim und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt. Am 15. Tag des zweiten Monats, nachdem sie aus dem Land Ägypten gezogen waren. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israels sprachen zu ihnen: Wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt, um diese ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht, damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln wird oder nicht. Am sechsten Tag aber werden sie zubereiten, was sie eingebracht haben, und es wird das Doppelte von dem sein, was sie täglich sammeln. Da sprachen Mose und Aaron zu allen Kindern Israels: Am Abend sollt ihr erkennen, dass es der Herr war, der euch aus dem Land Ägypten geführt hat. Und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen, denn er hat euer Murren gegen den Herrn gehört. Denn was sind wir, dass ihr gegen uns murrt? Weiter sprach Mose: Der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot in Fülle, denn er, der Herr, hat euer Murren gehört, womit ihr gegen ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren richtet sich nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. Und Mose sprach zu Aaron: Sage der ganzen Gemeinde der Kinder Israels: Kommt herzu vor den Herrn, denn er hat euer Murren gehört. Und es geschah, als Aaron zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels redete, da wandten sie sich zur Wüste, und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Wolke. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Ich habe das Murren der Kinder Israels gehört. Sage ihnen, zur Abendzeit sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen mit Brot gesättigt werden, und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und es geschah, als es Abend war, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager, und am Morgen lag der Tau um das Lager her. Und als der Tau aufgestiegen war, siehe, da lag etwas in der Wüste, rund und klein, so fein wie der Reif auf der Erde. Und als es die Kinder Israels sahen, sprachen sie untereinander: Was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen: Dies ist das Brot, das euch der Herr zur Speise gegeben hat. Das aber ist der Befehl, den der Herr gegeben hat. Jeder soll davon sammeln, so viel er zum Essen benötigt. Ein Gomer je Kopf, nach der Zahl eurer Seelen. Jeder nehme für die, die in seinem Zelt sind. Und die Kinder Israels machten es so und sammelten, der eine viel, der andere wenig. Als man es aber mit dem Gomer maß, da hatte der, welcher viel gesammelt hatte, keinen Überfluss, und der, welcher wenig gesammelt hatte, hatte keinen Mangel, sondern jeder hatte für sich gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Und Mose sprach zu ihnen: Niemand soll etwas davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Aber sie gehorchten Mose nicht, denn etliche ließen davon übrig bis zum Morgen, da wuchsen Würmer darin, und es wurde stinkend. Und Mose wurde zornig über sie, so sammelten sie jeden Morgen, jeder so viel er zum Essen brauchte, wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Das, was das Volk Israel damals in der Wüste erlebte, war ein Glaubenstest oder eine Glaubensprüfung. Wie komme ich darauf, dass das eine Glaubensprüfung war? Im Rückblick auf diese 40 Jahre Wüstenwanderung sagt Mose zum Volk im 5. Buch Mose steht das, in Kapitel 8, Vers 2. Und da sagt er so im Rückblick: Und du, Volk Israel, sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste. Und jetzt kommt es mit einem Ziel, nämlich um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Das heißt, das, was das Volk Israel hier erlebte, war eine Glaubensprüfung von Gott. Und wir haben eben die Textlesung gehört aus 1. Korinther 10 und es hat die Geschichte des Volkes Israels verbunden mit der heutigen Geschichte mit der Gemeinde. Wir sind in einer ähnlichen Situation wie das Volk Israel damals und die Erfahrungen, die das Volk Israel damals gemacht hat in der Wüste, soll für uns eine Warnung sein, damit wir diesen Test bestehen. Darum haben wir eben in 1. Korinther 10 gehört: Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Und so erinnert uns heute die Situation von damals daran, dass deine und meine Situation, in der wir aktuell sind, eine Glaubensprüfung sind. Wir haben ja einige Lehrer unter uns hier oder einige, die als Lehrer ausgebildet sind und für die sind ja Prüfungen Alltag, das kennen sie. Und ich glaube, wir alle waren mal irgendwann in der Schule und wir kennen Prüfungen oder Tests. Und ich glaube, wir kennen den Unterschied zwischen einer angekündigten Prüfung und einer unangekündigten Prüfung. Als Schüler ist man dankbar, wenn der Lehrer die Prüfung ankündigt, so ging es zumindest mir so damals, man kann sich auf diesen Tag vorbereiten, man kann fleißig lernen, man kann rechtzeitig zu Bett gehen vorher, man kann die Prüfungsmaterialien schön bereitlegen. Und ich würde behaupten, die Prüfungen, wo wir wissen, dass sie kommen werden, die sind nicht ganz so schwer wie die Prüfungen, die nicht angekündigt werden. Aber ich glaube auch, dass ihr mir zustimmen werdet, wenn ich sage, die unangekündigten Prüfungen, Prüfungen, mit denen wir nicht rechnen, das sind die ehrlicheren Prüfungen. Oder die zeigen, was wirklich drin steckt. Als Lehrer sind die ein bisschen unangenehm, weil die meistens nicht so gut ausfallen. Und ich glaube, das Volk Israel ist damals in so einer unangekündigten Prüfung gewesen. Und so eine unangekündigte Prüfung zeigt eher, was in einem steckt. Es offenbart, was wirklich da ist. Und das Volk Israel scheint nicht mit einer Prüfung gerechnet zu haben. Und den Eindruck, den man so beim Lesen des Textes gewinnt, ist, sie haben den Test nicht wirklich bestanden. Gott erinnert uns daran: Das, was du gerade jetzt erlebst, ist eine Glaubensprüfung. Es zeigt, worauf du dein Vertrauen setzt. Und hat es das nicht besser gezeigt, als vor mehr als einem Jahr wir alle überrascht worden sind von Covid-19? Und hat das nicht gezeigt, was in den Menschen drinsteckt? Plötzlich wurde Toilettenpapier gehortet und gekauft. Alle überrascht. Was ist den Deutschen denn plötzlich so wichtig? Ne? Andere Länder haben eher Wein gekauft, damit noch genug da sind, aber die Deutschen meinten, es muss Toilettenpapier sein. Krisen zeigen immer, was in einem drinsteckt, vor allem unvorbereitet. Sie sind wie ein Spiegel, der uns vorgehalten wird und wir sehen, was in uns wirklich da ist. Und vielleicht erlebst du gerade jetzt deine ganz persönliche Glaubensprüfung. Ganz individuell, vielleicht hast du Schwierigkeiten oder schwierige Beziehungen in der Familie oder im Beruf. Vielleicht erlebst du Krankheiten, finanzielle Sorgen, was immer auch deine Not ist. Eine Prüfung, die dich trifft, offenbart, an welchen Sicherheiten du festhältst, welche Schwächen du hast und zeigst, worauf du wirklich dein Vertrauen setzt. Und jetzt wollen wir uns heute anschauen, was Gott eigentlich getestet hat. Was waren seine drei Testfragen an das Volk Israel? Und die erste Testfrage lautet, auch für uns heute habe ich es umformuliert, die eine Frage ist: Wie denkst du über das, was du in der Vergangenheit erlebt hast? Weil was hat denn das Volk Israel in der Vergangenheit erlebt? Wenn wir den Vers 1 nochmal aufschlagen, dann sehen wir: Und sie brachen auf von Elim und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des 2. Monats, nachdem sie aus dem Land Ägypten gezogen waren. Das heißt, das Volk Israel war jetzt schon 6 Wochen lang unterwegs in der Wüste und das waren 6 Wochen, die es echt in sich hatten. Vor 6 Wochen sind sie aus dem Land Ägypten ausgezogen und sie sind nicht mit leeren Taschen ausgezogen. Nein, während das Volk Ägypten über ihren ältesten Sohn weinte, ging das Volk Israel mit vollen Taschen aus Ägypten heraus. Sie wurden genötigt, geht hier, nimmt noch Sachen mit, aber geht. Ne? Und sie haben seitdem sichtbar Gottes Gegenwart erlebt, durch die Wolkensäule am Tag, durch die Feuersäule in der Nacht. Sie haben die Teilung des Meeres erlebt. Sie haben das Wunder von Mara erlebt, da haben die bitteres Wasser, wurde da süß gemacht. Und dann zuletzt waren sie in Elim. Elim ist der Ort, deshalb nennen sich auch einige Gemeinden heute noch Elim-Gemeinden. Das war ein Ort, wo 12 Wasserquellen waren und 70 Palmbäume waren. Also ein ganz toller Ort, um Urlaub zu machen eigentlich. 6 Wochen, wirklich keine Langeweile, sondern im Gegenteil, 6 Wochen eindrücklich Gottes Güte erlebt. Stellt euch mal eine Jugendgruppe vor, die Missionseinsatz macht von 6 Wochen. Und das alles erlebt, Teilung des Meeres. Was meint ihr, was die uns erzählen würden? Die wären begeistert, oder? Dann lasst uns mal hören, wie begeistert das Volk Israel ist. Vers 2. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israels sprachen zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten, denn ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt, um die ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Begeisterung hört sich anders an, oder? Die Israeliten merkten, dass sie von den Erinnerungen der 6 Wochen nicht leben konnten. Egal wie schön es war in Elim mit diesen vielen Wasserquellen und Palmbäumen, davon wurden sie einfach nicht satt. Ihr Vorrat ging zur Neige, sie hatten Hunger, sie fühlten sich verraten und ausverkauft. Und jetzt murrte die ganze Gemeinde der Kinder Israel, so steht es hier, und das übrigens nicht zum ersten Mal. Murren scheint irgendwie eine Hauptbeschäftigung bei denen gewesen zu sein. Sie haben damals in Ägypten, als sie noch in Ägypten waren und Mose damals sich bei dem Pharao für sie eingesetzt hatte, damals haben sie schon gemurrt, weil die Sklavenarbeit dadurch noch härter wurde. Sie haben gemurrt, als sie eingekesselt waren zwischen dem Heer der Ägypter und dem Meer. Und sie haben gemurrt, als sie in Mara kein gutes Wasser zu trinken hatten. Und jetzt hier in Kapitel 16 murren sie, weil ihnen der Speiseplan nicht gefällt, beziehungsweise auf dem Speiseplan stand nichts drauf. Und was wünschen sich die Israeliten damals? Wären wir doch in Ägypten geblieben? Wenn man den Israeliten hier so zuhört, könnte man meinen, dass die Zeit in Ägypten so wirklich so ein Schlaraffenland gewesen ist. Und der Mose, der hätte sie so herausgetrieben und so unfreiwillig wären sie aus dem Land herausgebracht worden. Und sie blicken sehnsüchtig zurück, wie war das damals doch in Ägypten? Das nährreiche Essen, das wir damals hatten. Aber war das wirklich der Fall? Was sie vergaßen, damals genossen sie vielleicht genossen sie das Essen tatsächlich, die Fleischtöpfe in Ägypten, aber damals nur, um wieder stark genug zu werden, um für den Pharao zu arbeiten. Was sie alles vergessen hatten, ist die Schläge. Sie vergaßen, dass sie bei Tageshitze Stroh sammeln mussten, um das Tagessoll an Ziegel zu erfüllen. Sie vergaßen die ganze Erniedrigung, sie vergaßen das ganze Elend und sie vergaßen auch das Siegeslied aus Kapitel 15. Großer Gott, ne, der und du uns durch das Meer geführt hast. Alles vorbei, alles Geschichte. Sie dachten nur noch an eins, Grillen oder Fleisch. Sie verdrängten all die Wunder, die sie erlebt hatten. Und sie bewiesen damit eigentlich nur, dass es viel, viel einfacher war, sie aus Ägypten herauszuholen, als Ägypten aus ihnen herauszuholen. Ägypten steckte immer noch in ihnen drin. Und was war ihr Problem? Ihr Problem war Gedächtnisschwund oder geistlich übersetzt geistliche Amnesie. Sie konnten sich nicht mehr an Gottes Güte erinnern, an das, was Gott getan hat. All das Gute der letzten 6 Wochen zählte nicht mehr. Ihr Blick war verzerrt, sie glorifizierten die Vergangenheit. Und ich glaube, das ist die Gefahr, an der wir heute stehen. Dass wir die Vergangenheit glorifizieren. Und in so Momenten haben wir einen eingeschränkten Blick. Früher war alles besser. Ne? Früher war sogar die Zukunft besser. Ein Beispiel, wie wir heute manchmal noch diesen Zeiten hinterher trauen, sind die Preise. In den 50er Jahren hat ein VW-Käfer sage und schreibe 4.400 D-Mark gekostet. Gute alte D-Mark. Rechnen wir das um, da sind das circa 2.250 Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Volkswagen oder ein Neuwagen. 2.250 Euro. Schnäppchen, oder? Also das war wirklich ein Volkswagen. Das konnte sich das Volk kaufen. Aber wenn wir das machen, wenn wir sagen, die guten Preise damals, die gute alte D-Mark, dann vergleichen wir und rechnen es um auf heute, aber wir wissen, dieser Vergleich ist nicht ganz fair, oder? Weil wir wissen, dass es noch andere Zahlen braucht, um diesen Vergleich fair zu machen. Nämlich, wir müssen gucken, wie lange hat denn ein Arbeiter damals pro Monat, wie viel hat ein Arbeiter damals pro Monat verdient? Und wir müssen gucken, wie lange hat denn ein Arbeiter pro Woche gearbeitet? Waren das auch 40 oder 38 Stunden pro Woche? Und so ist die Rechnung ganz schnell gemacht. Nämlich ein Arbeiter damals hat über ein Jahr lang damals sein Bruttogehalt sparen müssen, um sich diesen Käfer kaufen zu können. Und heute muss ein Facharbeiter knapp 6 Monatsgehälter erst Bruttogehälter zur Seite legen, damit er sich einen neuen VW Golf kaufen kann. Also, es sind andere Zahlen, ja, ein Vielfaches, aber ist das wirklich die gute alte Zeit gewesen? Und so merkt ihr, so tappen wir in diese Falle der Nostalgie. Warum? Weil wir nicht alles im Blick haben, weil wir einen eingeschränkten Blick haben. Wir glorifizieren die Vergangenheit und wir neigen dazu, dann etwas auszulassen. Und deshalb ist es gefährlich zu sagen, früher war alles besser. Der Test besteht also darin, wie denkst du über die Vergangenheit? Übersiehst du vielleicht, was Gott getan hat? Was können wir dagegen tun? Und der Text selber sagt es uns, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, es ist aber auch immer noch im Kapitel 16, sagt uns, was wir dagegen tun können, gegen diese geistliche Vergesslichkeit, wie wir diesen Krebs besiegen können, der unsere Freude und unseren Glauben bedroht, nämlich ganz einfach, erinnere dich. Erinnere dich an Gottes gnädige Befreiung und Erlösung. Erinnere dich daran, was Gott getan hat. Das lesen wir in Vers 32 und 33. Und dort gibt Mose einen Auftrag und sagt, das ist es, was der Herr geboten hat. Einen Goma davon, von diesem Manna, sollt ihr aufbewahren für eure Nachkommen, damit sie das Brot sehen, mit dem ich euch in der Wüste gespeist habe, als ich euch aus dem Land Ägypten herausführte. Und dann mussten die, genau in Vers 33, nimm einen Krug und fülle einen Goma voll Manna hinein und stelle es vor den Herrn zur Aufbewahrung für eure Nachkommen. Was können wir also tun, ganz praktisch tun, um uns vor dieser geistlichen Amnesie zu bewahren, indem wir uns immer wieder erinnern? Und heute werden wir die Gnadenmittel durchnehmen und besprechen. Es ist genau das. Die sind uns gegeben zur Erinnerung. Der Gottesdienst, das Wort Gottes, die Taufe, das Abendmahl, das sind genau die Dinge, an denen Gott uns immer wieder daran erinnert, was er getan hat. Und auch ganz praktisch, Gott hat ja für unsere Erlösung gesorgt, aber ganz praktisch erleben wir immer wieder auch seine Versorgung. Und so sollten wir uns ganz bewusst Erinnerung schaffen. Das war ganz praktisch, haben die da so einen Krug Manna genommen und hineingestellt. Und auch da dürfen wir ganz praktisch überlegen, wie können wir uns ganz bewusst Zeiten der Erinnerung schaffen. Man kann sich die Wände heute vollmalen mit Erinnerungen an Gottes Güte. Man kann ein Tagebuch führen oder ein Gebetstagebuch. Die Studenten an dem Seminar, wo ich unterrichte, die müssen das pflegen, sie müssen ein Gebetstagebuch pflegen. Und das ist eine ganz gute geistliche Disziplin, sich an Gottes Wirken zu erinnern. Und die Tradition, die wir bei uns in der Familie mit unseren Kindern zu Hause haben, ist, dass wir an Silvester immer unsere eigene kleine Feier haben. Und meine Frau erstellt dann über das ganze Jahr so Fotos zusammen von unseren Erlebnissen. Und dann ist das immer ein Fest für uns. Dann mit guter Musik im Hintergrund gucken wir das ganze Jahr und es ist ein Erlebnis für uns. Wir erinnern uns daran, was Gott alles an guten Dingen in unserem Leben getan hat. Deshalb ist die erste Testfrage hier, wie denkst du über die Vergangenheit? Nimmst du Gottes Güte wahr? Und die zweite Prüfungsfrage, die beschäftigt sich mit der Gegenwart. Wie denkst du über das, was du gerade jetzt erlebst? Die Kritik von dem Volk Israel richtete sich ja damals gegen Mose und Aaron. Das Volk warf Aaron und Mose vor, dass sie aus Ägypten herausgeführt worden sind, um hier in der Wüste den Hungertod zu sterben. Und auch jetzt wird gar nichts mehr geguckt, was der Mose alles so geleistet hat. Spielt alles keine Rolle mehr. Alles Schnee von gestern. Sie hatten jetzt Hunger. Und daran war Mose schuld, ihrer Meinung nach. Und Mose sah hier, was das wirkliche Problem der Israeliten war. Er hat gemerkt, nicht er ist schuld und nicht er wird beschuldigt, sondern Gott wird beschuldigt. Und das lesen wir in Vers 8. Dort steht, der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot und Fülle. Denn er, der Herr, hat euer Murren gehört, womit ihr gegen ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren richtet sich nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. Das, was hier stattfindet, ist eine Rebellion, nicht gegen Menschen, es ist eine Rebellion gegen Gott. Meuterei gegen den allmächtigen Gott. Und was das Volk Israel hier eigentlich macht, sie lehnt ihre Beziehung zu Gott ab. Weil was sie in Wahrheit sagen, ist doch, am liebsten hättest du uns nie aus Ägypten herausgerettet. Hättest du uns dort gelassen? Das sagen sie eigentlich. denken wir doch einmal nach. Die sagen, sie beschuldigen zwar Mose, aber denken wir doch mal nach, wer ging dem Volk denn wirklich voran? Okay, Mose, ne, mit seinem Stab ging er vorne. Ja, aber es war nicht wirklich Mose, sondern davor war noch etwas. Die Wolkensäule und die Feuersäule waren dort. Zeichen der Gegenwart Gottes. Gott war ihre Karte, Gott war ihr Kompass. Er hatte die Route ausgesucht. Deshalb war nicht Mose schuld. Die Israeliten hungerten. Ja, warum eigentlich? Sie hungerten, weil Gott es so wollte. Und das erkannte Mose. Sie hungerten nicht, weil Mose sie dahin geführt hatte, sondern weil Gott es so wollte. Wenn das Volk jetzt klagte, dann klagte es nicht über Mose oder Aaron, sondern es klagte gegen Gott. Und das ist die Testfrage, auch die zweite Testfrage. Wie denkst du darüber, was du gerade in der Gegenwart erlebst? Und das Volk Israel hatte ganz schnell einen Schuldigen, nämlich Mose und Aaron. Das lag ja auf der Hand. Sie gingen ja vorne voran. Und ich weiß es nicht. Gott weiß es, was du gerade erlebst. Gott weiß, welche Herausforderung du gerade stehst. Und es kann sein, dass du auch ganz schnell nach einem Schuldigen suchst. Und das ist dann vielleicht der Ehepartner. Das ist vielleicht der Chef auf der Arbeit. Das ist vielleicht der Lehrer. Das ist vielleicht die Regierung. Das sind vielleicht die Umstände. Und ich sage euch eins, wenn ihr nach einem Schuldigen sucht, ich garantiere euch, ihr findet einen. Es gibt, auch zu Recht gibt es nämlich auch häufig einen Schuldigen, aber erkennen wir auch, dass hinter den Dingen, die du gerade erlebst, dass Gott dich in diese Situation hineingestellt hat? Also jede Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation richtet sich auch gegen Gott. Wenn du von jemandem frustriert bist, oder von Verhalten oder Entscheidungen von Autoritäten vielleicht frustriert oder wütend gemacht wirst. Und möglicherweise geschieht auch tatsächlich Unrecht. Aber Gott ist derjenige, der dennoch die Hand darüber hält. Und wir stehen genau wie das Volk Israel damals in der Gefahr, nur auf menschlicher Ebene zu denken und nicht Gottes Handeln dahinter zu sehen. Weil Gott hat sein Volk nicht ohne Grund hungern lassen. Wir wissen, er wollte es prüfen. Das war seine Absicht. Er wollte, dass sich sein Volk wieder auf ihn ausrichtet. Deshalb ist alles, was das Große, das, was wir alle momentan gerade erleben, als auch das Individuelle, was du ganz persönlich erlebst, nicht außerhalb des Willen Gottes. Und drum ist es sicherlich nicht verkehrt, auch über die Verantwortung der Menschen zu sprechen, aber gleichzeitig nicht zu vergessen, dass Gott der Souveräne ist und der Große ist, der alles in der Hand hält. Deshalb lautet die zweite Testfrage: Erkennst du Gottes Souveränität und Größe in deinem Leben? Siehst du das? Nimmst du das gerade wahr? Und die dritte Frage, die hier kommt, ist: Wie soll es anders sein? Wir hatten die Vergangenheit, wir haben die Gegenwart gehabt, jetzt kommt die Frage nach der Zukunft. Die dritte Frage ist, wie denkst du über das, was du in Zukunft erleben wirst? Vielleicht sorgst du dich auch über deine Zukunft. Du fragst dich, wie meine momentane Situation gerade ist. Wird es in Zukunft noch schwieriger sein als heute? Wie werde ich das überleben? Wenn du diese Gedanken hast, da ist nicht wirklich Licht am Horizont, dann ist es spannend zu sehen, wie das Volk Israel das damals erlebte. Die Reaktion von Gott auf Gottes Volk müssen wir uns noch ganz kurz anschauen, nämlich wir haben diesen Begriff Murren hier dauernd gelesen, oder? Murren, 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 das Volk Israel murrte. Aber wir lesen auch häufig immer wieder, viermal im Ganzen, dass Gott sagt, oder Moses sagt, Gott hat euer Murren gehört. Viermal zitiert das der Text, Vers 7, Vers 8, Vers 9, Vers 12. Das ist beim Lesen ein bisschen sehr wiederholend. Das würden Lehrer anstreichen, wenn sie sagen, es ist zu viel wiederholt. Aber ich glaube, das möchte was ausdrücken. Gott hat das Murren gehört. Während das Volk Israel murrt, total der große Kontrast, ist Gott der Fürsorgliche, der sich um sein Volk kümmert. Und er sagt in Vers 4, sagt er ja, ich werde Brot vom Himmel regnen lassen. Und dann in Vers 12, mit Brot sollt ihr gesättigt werden. Der Begriff gesättigt, das ist das, was sie vorher sagten. Sie hatten vorher in Ägypten, waren sie gesättigt, ne? Hatten sie genug. Und jetzt sagt Gott, ihr werdet gesättigt werden. Er verwendet genau den gleichen, dasselbe Wort, um das auszudrücken. Gott wird dafür sorgen, dass sie zufrieden sind. Und was er dann versprochen hat, das lesen wir in Vers 13, trifft dann tatsächlich ein. Und es geschah, Vers 13, als es Abend war, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager, und am Morgen lag der Tau um das Lager her. Wachteln, das ist Fleisch von, das sind Vögel gewesen, und die hatten also am Abend tatsächlich Fleisch zu essen bekommen. Diese Vögel, diese Wachteln, die flogen damals aus, heute sagt man das noch, fliegen sie immer noch von Afrika auf ihrem Weg nach Norden und flogen dann auch über die Wüste daher. Und weil sie aufgrund der langen Flugzeit auch eine Pause brauchten, landeten sie dort und waren leicht zu fangen für die Bevölkerung. Jetzt kann man sagen, ach, das kann man ja jetzt erklären, was das Volk Israel lebt. Das ist ein ganz natürliches Phänomen, die Vögel flogen daher. Ja, das kann man sicherlich so erklären, aber es war dennoch ein Wunder. Weil dass die Vögel genau zu dieser Zeit kamen und dass die Vögel genau in dieser Menge kamen, war ein Wunder. Ich meine, das war ein Volk, das musste ja eine Vielzahl von Millionen Leute musste ernährt werden. Es mussten ausreichende Vögel dahergekommen sein. Gott zeigt doch damit, dass er sein Versprechen erfüllt, ich sorge mich um euch, ich kümmere mich um euch. Und zum Frühstück gab es dann auch was anderes, ein bisschen Abwechslung hatten sie dann gehabt, Vers 14, und als der Tau aufgestiegen war, siehe, da lag etwas in der Wüste, rund und klein, so fein wie der Reif auf der Erde. Und als es die Kinder Israels sahen, sprachen sie untereinander, was ist das? Im Hebräischen Manu, ne, das wäre dann die hebräische Form, Manna wahrscheinlich, abgeleitet daher, denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zur Speise gegeben hat. Gott sorgt sich um sein Volk. Und jetzt gibt er ihnen auch genaue Anweisungen, das haben wir in den Versen 16 bis 18 gelesen. Das aber ist der Befehl, den der Herr gegeben hat, jeder soll davon sammeln, so viel er zum Essen benötigt. Und es wird genau gesagt und die haben das dann auch alles gemacht. Und Mose sagt dann in Vers 19, niemand soll etwas davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Also alles gut, oder? Gott kümmert sich um sein Volk. Jetzt könnte man meinen, es wäre alles super. Aber als jetzt in Vers 19 Mose sagt, niemand soll etwas davon übrig lassen bis zum anderen Morgen, lesen wir in Vers 20, aber sie gehorchten Mose nicht, denn etliche ließen davon übrig bis zum Morgen. Da wuchsen Würmer darin und es wurde stinkend und Mose wurde zornig über sie. Wir hatten ja diese zwei Testfragen. Die eine Testfrage war, wie dachten sie über die Vergangenheit? Und wir haben gemerkt, das Volk Israel hat die Vergangenheit glorifiziert. Vergangenheit war besser als die Gegenwart. Sie haben Gottes Güte nicht wahrgenommen. Das Zweite war, sie haben Gottes Gegenwart falsch eingeschätzt. So als ob Gott keine Rolle spielt in der Gegenwart. Und jetzt haben sie noch ein drittes Problem, nämlich ihre Angst vor der Zukunft. Warum haben sie was für den Morgen übrig gelassen, für den nächsten Tag? Weil sie nicht sicher waren, wird Gott uns noch versorgen? Schickt er wieder Wachteln? Schickt er wieder Manna? Lieber nehmen wir uns was auf die Seite. Man kann sagen, das Volk Israel ist gefangen zwischen der Nostalgie der Vergangenheit und dem Horror der Zukunft. Was für eine Gegenwart, oder? Gefangen zwischen der Nostalgie der Vergangenheit und dem Horror der Zukunft. Und was müssen sie feststellen am nächsten Tag? Das Manna und das Fleisch, das kann man einfach nicht horten. Man kann das nicht schon am Vortag sammeln. Du musst jeden Tag neu zum Aldi fahren. Und warum hatten sie diese Lektion lernen müssen? Weil sie lernen mussten, Gott zu vertrauen. Gott wollte nicht, dass sie auch nur einen einzigen Tag lebten, ohne ganz von ihm abhängig zu sein. Denn die würden Gott wieder vergessen. Ist das nicht unser Gebet im Vater unser? Unser täglich Brot gib uns heute. Das Manna hatte quasi kein Ablaufdatum. Das musste man gar nicht draufdrucken, weil das war klar. Immer nur der Tag. Ne? Morgen war Manna abgelaufen, definitiv. Es sei denn, morgen war Sabbat, dann wussten wir, dann ist es zwei Tage haltbar. Das wussten sie damals auch. Und um das sich mal vorzustellen, stellt euch das mal vor. Jede Nacht, wenn du ins Bett gehst, dann stell dir mal vor, was in deinem Haus passiert. Dein Kühlschrank plötzlich leer. Dein Gefrierschrank leer. Deine Vorratsschränke leer. Jetzt denkst du, ich gehe zu meinen Nachbarn. Bei ihm auch alles leer. Und dann gehst du zu den Lebensmittelgeschäften, zu den Tankstellen oder den Marktplätzen, leer. Jede Nacht, wenn du ins Bett gehst, alle deine Vorräte für morgen weg. Wie wäre das für dich? Wie wäre das für dich? Das wird nicht funktionieren bei uns, oder? Könntest du dann noch gut schlafen? könntest du noch gut schlafen, wenn du weißt, es ist alles leer. Wobei, ich habe nicht ganz recht, da war doch noch etwas. Das Einzige, was du hättest, wäre ein leeres Glas Manna, das darauf wartet, dass Gott es füllt. Das Einzige, was du hättest, wäre das Versprechen von Gott, ich kümmere mich um dich. Wie würdest du dann schlafen? Das ist die spannende Frage. Wie würdest du dann schlafen, wenn du nicht mehr und auch nicht weniger hättest als das eine Versprechen, ich kümmere mich um dich? Und vielleicht ist genau das deine Situation, nicht schlafen können, weil du nicht weißt, was morgen kommt, weil deine Arbeitssuche schon so lange aussichtslos ist, weil deine Krankheit oder die Krankheit von lieben Freunden schon lange nicht weggehen will, weil die Belastung in der Beziehung vielleicht immer schlimmer wird. Wie kann man da noch schlafen? Und der Test oder die Testfrage lautet dann, traust du Gottes Fürsorge für deine Zukunft? Ich bin bei dir, nicht mehr und nicht weniger. Also eine Glaubensprüfung, die das Volk Israel damals hatte, mit drei Fragen. Und die Fragen sind für uns heute auch formuliert. Übersehen wir Gottes Güte in Bezug auf unsere Vergangenheit? Erkennen wir Gottes Souveränität und Grüße in der Gegenwart? Und vertrauen wir Gottes Fürsorge für unsere Zukunft? Vielleicht haben wir von manchen menschlichen Lehrern den Eindruck, dass sie mit ihren Prüfungen Menschen nur quälen möchte. Ich habe so Lehrer nicht gehabt, wobei bei einer Lehrerin hatten wir den Eindruck, dass es so war, aber ich bin überzeugt, das war nicht der Fall, weil in der Rückschau sagen wir, bei ihr haben wir am allermeisten gelernt. Aber selbst wenn es so Lehrer geben sollte und möglicherweise vielleicht auch gibt, gute Lehrer stellen gute und harte Prüfungen. Warum? Nicht, weil sie den Schülern eine schlechte Note reindrücken wollen, sondern weil sie vorhaben, die Schüler zu motivieren, zu fördern, wachsen und reifen zu lassen. Und wisst ihr was? Genau so ist unser Gott. Wie ein guter Lehrer. Er sagt, ich habe euch geprüft, um euch zu demütigen. Das hört sich vielleicht jetzt für uns nicht gut an, aber mit einer guten Absicht, nämlich die Menschen immer wieder von Gott abhängig zu machen. Wenn Gott prüft, hat er gute Absichten. Wenn Gott prüft, dann haben wir gerade dann den Eindruck, er meint es nicht gut mit mir. Er ist nicht da. Er ist weit weg. Warum lässt er die Krankheit zu? Warum schenkt er nicht Gesundheit? Warum bessert er meine finanzielle Situation nicht? Aber wenn wir uns dann daran erinnern, Gott ist wie ein guter Lehrer, der sagt, das geschieht jetzt, damit du stark wirst, damit du in Zukunft durchhältst. Und das ist eine Perspektive, die uns in diesem Text immer wieder gezeigt wird. In Vers 6, ihr sollt erkennen, dass es der Herr war, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Vers 12, ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Die Prüfungen sollten denn immer wieder deutlich machen, es ist Gott. Es gibt nichts Besseres, als von ihm abhängig zu sein. Ich meine, es ist Sören Kierkegaard gewesen, der gesagt hat, des Menschen höchste Vollkommenheit ist es, von ihm abhängig zu sein. Das ist das, was Gott seinem Volk damals und heute immer wieder beibringen wollte. Und wenn wir diese Geschichte so lesen im Alten Testament, dann erinnert uns diese Geschichte an eine Geschichte im Neuen Testament. Und das Neue Testament nimmt auch direkt Bezug darauf. Als Jesus vor einer großen Menschenmenge damals gewesen ist am See Genezareth, dann wusste Jesus, dass diese Menge gerade Hunger hatte. Und was macht Jesus? Jesus macht ein Wunder und sättigt 5000 Mann. Und das ist ein ähnlicher Bezug wie damals oder ähnliche Situation. Die haben Hunger, Jesus stillt den materiellen Hunger, den sie haben. Auch da könnte man meinen, die Leute müssten doch jetzt begeistert sein, sich Jesus sofort anschließen und mit ihm unterwegs sein. Wir lesen Johannes 6. Johannes 6, die Verse 26 und 27. Die haben nach ihm gesucht, da ist vorher die Begebenheit, wo Jesus Brot vermehrt hat und dann ist Jesus ja auf dem See unterwegs und dann suchen sie ihn und dann kommt Vers 26, die sprachen, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Und Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von dem Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Vielleicht seid ihr jetzt auch gerade so verwirrt wie die Jünger damals, die das gehört haben, und die Menschen damals, die waren ein bisschen verwirrt über seine Antwort und baten Jesus dann doch zu beweisen und ihnen ein Zeichen zu geben. Und dann in Vers 30 sagt Jesus, da sprachen sie zu ihm, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Also bestätige dich doch, unsere Väter. Und jetzt kommt dieser Bezug zu der Geschichte, unsere Väter haben das Manna gegessen, der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Und jetzt kommt die Antwort von Jesus. Und ich greife jetzt ein bisschen vor auf Vers 35, was Jesus sagt. In Vers 35 lesen wir diesen bekannten Satz, da sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Merkt ihr, was Jesus hier macht? Die Geschichte aus dem Alten Testament, da ging es wirklich um Brot, da ging es ums echte Brot, da ging es um materielle Dinge, physische Dinge. Aber Jesus bleibt nicht bei diesen materiellen Dingen stehen. Ich glaube nicht, dass er sie einfach sagt, die spielen gar keine Rolle mehr. Das macht er nicht, sondern er bleibt dabei nicht stehen und sagt, er weidet es aus und sagt, es geht um ein geistliches Brot. Das, was unsere Vorfahren in der Wüste erlebt haben, dieses Manna, und wo Gott für sie gesorgt hat. Wisst ihr was, Gott sorgt noch für was viel, viel Größeres. Gott sorgt für echtes Brot. Ihr werdet, jetzt habt ihr von meinem Brot gegessen, sagt Jesus, aber ihr seid wieder hungrig geworden. Ich bin das Brot, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr ewig nicht mehr hungern. Und er sagt, dass, was die in der Wüste erlebt haben, das war nur ein Bild. Ein Bild, das das Volk Israel gelehrt hat, dass Gott sich um ihre wirklichen Bedürfnisse kümmert. Aber das war nur Brot. Dafür waren sie nur für kurze Zeit satt. Er ist das Brot, das wirklich satt macht. Und damit verweist Jesus auf seine Person und auf seine Tat am Kreuz. Er sagt, ich werde das Leben geben, damit ihr ewiges Leben haben könnt. Ich gebe mein Leben, damit ihr ewig leben könnt. Und das ist unser eigentliches Bedürfnis. Und damit glaube ich, wenn wir über diesen Text in 2. Mose 16 predigen und lesen, dürfen wir nicht dabei stehen bleiben und sagen, Gott kümmert dich um dich und um deine Situation, sondern erinnert uns gleichzeitig an das Größte, was passiert ist, nämlich dass Jesus stellvertretend für uns gestorben ist und uns von unserer Schuld befreit hat. Das ist das Manna, das wir wirklich brauchen. Daran erinnern wir uns, daran halten wir in der Gegenwart fest und wir dürfen wissen, dass Gott dieses Manna, dass es ausreicht für die Ewigkeit. Amen.